Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo, ahoi und... Ja, wie ihr hören könnt, ich bin schon ganz in Seemannsstimmung, denn gleich schalten wir live auf die Poseidon. Das ist ein Forschungsschiff und da erzählt uns Vulkanforscher Dr. Armin Freund alles über seine neueste Forschungsmission. Außerdem sind wir noch mit unserer Kakadu-Kinderreporterin Rosalie und unserem Kakadu-Kinderreporter Anton unterwegs und erfahren ja fast alles über Bionik. Das ist ein Forschungsfeld, bei dem Wissenschaftler versuchen, Phänomene der Natur für den Menschen zu nutzen. Also jetzt zum Beispiel gibt es Pflanzen, bei denen, wenn es regnet, das Wasser einfach abperlt und das kann natürlich auch für den Menschen total nützlich sein. Beim Zelten, für den Zeltstoff oder für Autos oder für Klamotten. Und dieser Effekt, dass Wasser einfach abperlt, der hat sogar einen Fachnamen. Hier, Anton, Rosalie, wie war der nochmal?
Superhydrophobe Oberfläche.
Ich versuch's auch mal. Superhydrophobe Oberfläche. Also mehr zu Bionik gibt es später. Jetzt aber erstmal bayerischer Hip-Hop. Skero. Gero im Kakadu am Infotag. Bei mir am Telefon ist jetzt Dr. Armin Freund. Hallo.
Hallo, moin, hier ist Armin Freund von Bord der Poseidon.
Dr. Armin Freund ist Vulkanologe und er hat es gerade gesagt, er ist gerade auf Forschungsmission in Griechenland, auf dem Boot Poseidon. Herr Freund, ganz ehrlich, Sie sind der erste Vulkanologe, mit dem ich jemals gesprochen habe. Deswegen direkt am Anfang, was macht man als Vulkanologe?
Ja, eigentlich von der Ausbildung her bin ich Geologe, also Erdwissenschaftler. Und naja, als Vulkanologe erforscht man halt die Vulkane. Das heißt, man guckt sich die Struktur der Vulkane an. Wenn man Glück hat, beobachtet man aktive Eruptionen. Mhm. Und da die aber selten sind, arbeitet man meistens an den Ablagerungen von vergangenen Eruptionen, um daraus dann zu lernen, wie diese Eruptionen in der Vergangenheit funktioniert haben.
Es gibt so viele Forschungsgebiete. Warum ist es für Sie ausgerechnet Vulkane?
Vulkane, die machen ja meistens wunderschöne Landschaftsformen. Da wir ja in Deutschland nur sehr wenige Vulkane haben, bedeutet die Vulkanforschung auch, dass man dann sehr viel reisen kann, was ja durchaus auch Vorteile hat. Man kommt also dann auch in Berührung mit anderen Ländern und anderen Kulturen während der Arbeit.
Ja, Reisen ist auf jeden Fall super und auch ein gutes Stichwort. Ihr seid ja gerade auf Forschungsmission auf der Poseidon unterwegs. Was sind denn da eure Aufgaben?
Wir benutzen auf dieser Fahrt eigentlich zwei Methoden. Die eine Methode wird während der Nachtschicht gemacht, wenn die Deckmannschaft Feierabend hat und nur wenig Personal benötigt wird. Dann benutzen wir ein Echolot. Das ist so, wie man es von U-Booten und so weiter kennt, ein Sonargerät. Mit dem kartieren wir den Meeresboden, also die Oberflächenstruktur von dem Meeresboden. Das ist ein spezielles Echolot, mit dem kann man sehr hochauflösende Abbildungen vom Meeresboden machen. Während der Tagschicht setzen wir dann die zweite Methode ein, weil da brauchen wir dann die Hilfe der Schiffsmannschaft, um das Gerät aufzubauen. Und was wir da benutzen, das nennt sich Schwerelot. Mhm. Das ist im Grunde genommen ganz einfach nur ein langes Stahlrohr mit so einem 2 Tonnen Bleigewicht obendrauf. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man so einen Strohhalm in den Pudding reinsticht und dann wieder rauszieht, dann ist in dem Strohhalm der Pudding drin.
Ach so.
Das wird an einem Drahtseil runtergelassen auf den Meeresboden, sticht dann in die Sedimente rein. Und wenn man es wieder nach oben zieht, dann ist da halt so ein langer Kern, der aus den Sedimenten rausgestochen worden drin, wenn man Glück hat. Klappt halt nicht immer.
Sedimente sagt mir jetzt ganz ehrlich ja überhaupt nichts. Was ist denn in diesen Proben ganz genau drin?
Da ist dann Schlamm drin und das, was uns jetzt hier ganz besonders interessiert, nämlich so Asche von den Vulkaneruptionen.
Okay, Asche, das kenne ich. Ja, so grau-schwarz, ein bisschen pulverig, riecht vielleicht ein bisschen nach Rauch. Was können Sie denn da genau aus der Asche erforschen?
Im alltäglichen Sprachgebrauch ist Asche ja etwas, was übrig bleibt, wenn was verbrennt. Ne, wenn ich Papier verbrenne oder Holz, dann bleibt Asche übrig. Das ist aber nicht die Asche, die ich meine, sondern in der Vulkanologie bezeichnen wir so feinen Sand, feinen Staub, der bei Vulkaneruptionen in die Luft geblasen wird. Das bezeichnen wir als Asche. Dieser feine Staub, der fliegt bei einer Vulkaneruption durch die Luft und regnet ab und fällt dann auf den Boden bzw. aufs Meer und sinkt dann da auf den Meeresboden. Und diese Aschenwolken von so großen Vulkaneruptionen, die können über viele hundert Kilometer weit fliegen, manchmal auch über 1000 Kilometer. Und mit der Zeit wird diese Vulkanasche von anderen Sedimenten, von dem normalen Ton und von den Mikroorganismen, absterbenden Mikroorganismen, die auf dem Meeresboden runterrieseln, wird diese Ascheschicht zugedeckt. Dann hat man halt auf der Asche eine normale Sedimentschicht liegen. Dann kommt vielleicht wieder die nächste Vulkaneruption, dann hat man wieder eine Ascheschicht, darüber wieder eine neue Sedimentschicht und so weiter. So baut sich dann so eine ganze Abfolge auf. Und von dieser Abfolge können wir halt mit unserem Gerät so Kerne rausstechen, die bis zu, sagen wir mal, bis zu 10 Meter lang sind, wenn wir Glück haben.
Also dann habt ihr diese ausgestochenen Kerne mit Asche drin. Und was kann man daraus dann ablesen?
Ja, zum einen sehen wir dann dieser Kern, dann deckt der so eine Zeitspanne von, sagen wir mal so grob, 100.000 Jahren ab. Also ein ganz einfacher Ansatz wäre jetzt, ich kann in den Kern einfach von oben nach unten abzählen, wie viele Aschenlagen sind da drin. Und dann weiß ich, wie viele Vulkaneruptionen oder große Vulkaneruptionen hat es in diesen 100.000 Jahren gegeben.
Dr. Armin Freund ist Vulkanologe und erforscht Proben aus dem Meeresboden, um mehr über Vulkane und Vulkanexplosionen herauszufinden. Und Herr Freund, extra für Sie habe ich jetzt ein Seemannslied rausgesucht. Oh, Wise Guys. Oh, oh, ahoi. Der DAX ist gestiegen. Da mussten die Wise Guys gerade noch irgendwie etwas loswerden. Der DAX ist gestiegen. Das ist so ein Satz, den hört man in den Nachrichten und dann geht es um die Börse. Das liest man in der Zeitung, im Radio, sieht Sendungen im Fernsehen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was mit Börse gemeint ist, was an der Börse los ist. Das geht mir wirklich immer so. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn Kakadu-Reporterin Jessica Zeller erklärt uns das jetzt mal vernünftig. Nicht nur, was an der Börse eigentlich so gemacht wird, sondern auch, warum diese vor ziemlich genau 90 Jahren zusammengebrochen ist.
Also die Börse, da werden Aktien verkauft von einer Firma.
Aktien sind Papiere, die jeder, der Geld hat, kaufen kann. Sie gehören zu einer Firma, einer Aktiengesellschaft. Wenn man diese Papiere oder Aktien besitzt, ist man beteiligt am Gewinn, aber auch an den Verlusten dieser Firma.
Er kriegt manchmal mehr, manchmal weniger, glaube ich. Und halt, wenn die Firma nichts verdient, dann kriegt er auch nichts.
Aktien schwanken im Wert. Man sagt auch, ihr Kurs steigt und fällt. Je nachdem, ob eine Firma Gewinne oder Verluste macht. Denn davon hängt es ab, wie viele Menschen diese Aktie kaufen wollen und wie viel sie bereit sind, dafür auszugeben. Oder umgekehrt, wie viel Geld ein Aktienbesitzer bekommt, wenn er seine Papiere wieder verkauft.
Ich habe unten gesehen, da war so ein Bildschirm, da stand drauf, um wie viel Prozent der Preis steigt und die meisten so einen Tag um 1 Euro halt steigen oder halt weniger werden.
Normalerweise gehen ja Kurse von Aktien rauf und runter. Aber es ändert sich jeden Tag so ein klein bisschen,
sagt Jörg Walter. Er ist einer der beiden Chefs der Berliner Börse. Vor 90 Jahren funktionierte die Börse eigentlich genauso wie heute. Naja, fast.
Da gab es so große Handelssäle und in denen waren Hunderte von Menschen, die sich da versammelten und miteinander Wertpapiere austauschten, kauften und verkauften.
Dann war da so eine große Tafel, wo die Aktienkurse drauf waren. Ich glaube, da waren noch nicht so viel mit Computer.
Die Berliner Börse war damals sehr wichtig. Die größte in ganz Europa.
In den 20er Jahren, also die goldenen 20er, da war Berlin eigentlich die tollste Stadt der Welt. Überall wurden Partys gefeiert und Theater und Kino wurde erfunden. Und alle waren halt frei.
Die Kurse an der Berliner Börse waren damals sehr gut. Viele Menschen glaubten an die deutsche Wirtschaft und legten ihr Geld in Aktien an. Das Problem war nur, viele Anleger kauften Aktien auf Pump. Sie liehen sich dafür Geld von ihrer Bank, das sie sonst nicht hatten, und setzten auf schnelle Gewinne. Das war riskant, denn wenn am Ende viele Menschen ihre Schulden nicht zurückzahlen können oder wollen, dann kann es passieren, dass die ganze Bank pleite geht.
Deshalb hatte jemand, ich habe es jetzt vergessen, wer, gesagt, wenn ihr eine Aktie kauft, darf die Bank euch keinen Kredit mehr geben.
Hjalmar Schacht hieß dieser Mann und war damals Präsident der Deutschen Reichsbank und konnte so etwas entscheiden. Er zog die Notbremse.
Das ist das eine, was passiert ist. Und als Folge dieser Entscheidung sind die Anleger zur Börse gegangen und haben alles verkauft, was sie hatten.
Bloß schnell weg damit, hieß das Motto der Anleger von damals. Aber kaum jemand wollte diese vielen Aktien kaufen. Die Papiere wurden immer billiger und billiger und billiger und schließlich wertlos. Am Freitag, den 13. Mai 1927, war es dann soweit. An der Berliner Börse krachte es.
Wenn alles sinkt, alle Firmen werden immer schlecht und alles sinkt, dann so, das ist halt so ein Krach.
Und wenn man einen Börsencrash hat oder einen Börsenkrach, dann heißt das, die Kurse von den Aktien, die fallen in den Keller ganz tief. Da verlieren viele Menschen, die Aktien haben, viel Geld.
Vielleicht wäre es nicht so schlimm gekommen, wenn die Anleger nach der Entscheidung von Herrn Schacht keine Panik bekommen und ihre Aktien erstmal behalten hätten.
Das wäre richtig gewesen, das wäre rationales Verhalten gewesen. Einfach zu sagen, ich mache jetzt nichts. Dann wären die Kurse nicht so in den Keller geplumpst und irgendwie hätte sich die Wirtschaft, wäre weiter langsam gewachsen.
Na, hinterher ist man immer schlauer. Was garantiert keine Rolle spielte beim Berliner Börsenkrach von 1927, war der Wochentag, an dem er stattgefunden hat. Freitag, der 13.
Das ist Aberglaube. Börsenkräche kann es an jedem Tag der Woche geben. Der von 1927, der war nun mal gerade an einem Freitag. 1929 gab es ja auch einen Crash. Der ging von Amerika aus und das war an einem Donnerstag. Der von 1987, der Crash, der war an einem Montag. Also von daher, es kann an jedem Wochentag passieren.
Die Börse in Deutschland ist vor ziemlich genau 90 Jahren zusammengebrochen. Was das bedeutet und was die Börse überhaupt ist, wusste Kakadu-Reporterin Jessica Zeller für uns. So, Freunde, und ich zücke jetzt hier mal meinen Zauberstab. Hypocharis radicata. Ja, darum geht es jetzt. Es steht hier auf meinem schlauen Zettel. Und ich finde, das klingt wie ein Zauberspruch, irgendwie von Harry Potter oder so. Mag aber auch daran liegen, dass ich kein Latein spreche. Das ist nämlich der lateinische Name vom gewöhnlichen Ferkelkraut. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, gewöhnliches Ferkelkraut. Was ist das jetzt nochmal genau? Und das kann ich euch beantworten. Eine Blume, die ihr bestimmt sogar schon mal gesehen habt, die ist gelb, etwa so kniehoch und erinnert so vom Aussehen ziemlich an Löwenzahn. Seit gestern stellen wir euch nämlich bis zum Ende des Monats jeden Tag eine andere Blume vor. Und das gewöhnliche Ferkelkraut, das ist heute unser Star. Los geht's.
Quiz! Sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Gewöhnliches Ferkelkraut.
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Das gewöhnliche Ferkelkraut ist tatsächlich eine krautige Pflanze und gehört zu den Korbblütlern. Sie wächst überall in Europa, ist also auch bei uns weit verbreitet. Ferkelkraut blüht aber auch in Nord- und Südamerika, in Afrika, auf Madagaskar, in Australien, Asien oder Neuseeland.
Sie ist gelblich und es sieht fast so aus wie ein Löwenzahn, bloß ich glaube, sie werden schon einige Gemeinsamkeiten haben, aber auch manche Unterschiedlichkeiten. Und sie hat so Zacken an den Blüten und es ist sehr viel höher als Löwenzahn.
Vielleicht fressen Ferkel sie gerne.
Das Ferkelkraut blüht von Juni bis September und kann über 60 cm hoch wachsen. Die Knospen, Blüten und jungen Blätter sind essbar. Früher wurden die Blätter gern an Ferkel verfüttert. Daher hat die Pflanze auch ihren Namen. Das gewöhnliche Ferkelkraut liebt Heiden, sandige Lehmböden und trockene Wiesen. Es wächst aber auch gern an Waldrändern.
Die Erde soll ein Garten sein, für alle Menschen groß und klein. Soll blühen und gedeihen, dass alle sich dran freuen. Dass alle sich dran freuen.
Morgen geht's wieder aufs Ganze mit einer neuen Pflanze.
Und ich heiße übrigens Haselnuss.
Wenn ihr in der Schule Hausaufgaben macht oder einen Test schreibt, habt ihr das schon mal heimlich von eurem Nachbarn abgeschaut? Also ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, ich habe das in der Schule hin und wieder mal gemacht. Ja, meine Lehrer mögen es mir an dieser Stelle verzeihen. Und fürs Abschreiben oder Abgucken in der Schule, da bekommt man ja Ärger. Also im Test gibt es dann zum Beispiel ja eine 6 und bei Hausaufgaben ist der Lehrer auch nicht begeistert, wenn man da erwischt wird. Und das, obwohl Abschauen, wenn man so will, ein eigenes Forschungsfeld ist. Also quasi ja Wissenschaft, nennt sich Bionik und heißt, dass Forscher versuchen, Phänomene der Natur abzugucken und für sich zu nutzen. Die Wissenschaftler in der Bionik schauen sich Pflanzen und Tiere an und fragen sich dann, wie machen die das jetzt? Wieso fliegen die? Wieso perlt da das Wasser ab? Und ja, wie können wir das eigentlich nachmachen und für uns nutzen? In Berlin gibt es eine große Forschungseinrichtung für Bionik. Kakadu Kinderreporter Niklas und Rosalie waren dort und haben sich gemeinsam mit Annette Bäsler über Bionik schlau gemacht.
Kinderreporter unterwegs für Kakadu. Heute mit Anton und Rosalie.
Anton und Rosalie stehen in Berlin-Köpenick vor dem Meteum.
Eingang, bitte klingeln.
In dem flachen Gebäude können Kinder und Jugendliche in verschiedenen Kursen wie Wissenschaftler experimentieren.
Da kommt jemand.
Hallo.
Hallo.
Rocío López hat die Kinderreporter in Empfang genommen und auch ihr Kollege Niklas Papendieck wartet schon. Sie haben verschiedene Experimente aufgebaut. Aber erstmal muss geklärt werden.
Was ist eigentlich Bionik?
Bionik setzt sich aus den Wörtern Biologie und Technik zusammen. Und dabei versucht man halt, Biologie und Technik zusammenzubringen, um zum Beispiel Ideen oder Prinzipien aus der Natur zu verstehen und dann in die Technik zu übernehmen.
Man will also von der Natur lernen. Denn Pflanzen und Tiere zeigen für viele Probleme, mit denen sich Techniker oder Wissenschaftler herumschlagen, geniale Lösungen. Frau López will den Kinderreportern einige solcher Beispiele zeigen. Dafür hat sie eine Art Memory-Karten auf dem Tisch ausgebreitet. Auf der einen Hälfte sind Tiere oder Pflanzen zu sehen, auf der anderen Dinge aus unserem Alltag. Eine Wendeltreppe, ein Fliegenfänger, ein Hubschrauber oder Schwimmflossen. Die Frage ist, was gehört zusammen? Welche Erfindung wurde welchem Tier oder welcher Pflanze abgeguckt?
Der Saugnapf wurde vom Tintenfisch abgeguckt. Das sind doch Kletten, oder?
Genau.
Dann bestimmt gibt es dann hier einen Klettverschluss. Achso, hier ist ein Klettverschluss.
Auch was das Fliegen angeht, haben die Menschen von der Natur viel gelernt.
Also ich finde schon ziemlich besonders, dass sie aus der Libelle den Helikopter erfunden haben. Das ist schon mal echt kreativ, finde ich.
Und auch beim Fallschirm stand die Naturpate, genauer die Löwenzahnpflanze.
Das habt ihr auch bei der Pusteblume, dadurch, dass sie diese große Fläche dann hat,
ja, stimmt,
hat die halt einen ziemlich hohen Luftwiderstand und segelt dann nach unten. Und das hat man beim Fallschirm halt auch.
Besonders interessant ist es, dass die Natur Meisterin darin ist, große Objekte auf ganz kleinem Raum zusammenzufalten.
Zum Beispiel Blätter, wenn die in den Knospen sind, sind die auch gefaltet und kommen dann raus und entfalten sich.
Genau so werden Sonnensegel gefaltet, die in den Weltraum geschickt werden.
Wenn dann der Satellit oder was auch immer im Weltall ist, dann können sie sich auch ausfalten, genau wie Blätter, wenn die aus einer Knospe kommen.
Letzte Station, noch ein Experiment. Diesmal geht es um den Lotus-Effekt. Lotuspflanzen haben nämlich Blätter, von denen das Wasser einfach abperlt.
Ich mache hier einen großen Tropfen auf diese Bretter und bewege es und da passiert nichts. Wie?
Weil der Wassertropfen darauf keine Haftung findet und deshalb einfach wieder runterkullert.
Das liegt daran, dass die Pflanzen eine super hydrophobe Oberfläche haben.
Und hydrophob bedeutet wasserabweisend. Super hydrophob bedeutet dann stark wasserabweisend.
Inzwischen gibt es Autowaschmittel, die mit diesem Effekt arbeiten. Wenn die Tropfen abperlen, bleibt das Auto länger sauber.
Jetzt sagen wir es mal alle zusammen. Super hydrophobe. Super hydro Ich kann.
Super. Hydro. Oberfläche.
Super. Hydro. Oberfläche.